Seht, das Thema, das heißt unentschieden. Vielleicht habt ihr im ersten Moment gedacht, naja, das müsste eigentlich unentschieden sein. Nein, wir sprechen nicht von Fußball, Frankfurt und Dortmund. Obwohl wir doch davon sprechen. Ja, die haben unentschieden miteinander gespielt. Aber es ging mir jetzt und es geht mir heute in der Predigt wirklich um das Umentscheiden. Ihr kennt das vielleicht. Ihr steht in der Kasse bei Aldi, gibt es 3 oder 4 nur, in anderen Geschäften gibt es 5, in den Geschäften in Südafrika gibt es manchmal 25 oder auch 30 Kassen. Und ja, da muss man sich entscheiden, wo stelle ich mich an, wo brauche ich am wenigsten Zeit? Und dann so in der letzten Sekunde habe ich mich schon mal umentschieden und in eine andere Schlange gekommen und hat nicht immer geklappt, dass es dann schneller ging. Oder auf der Autobahn, dass man da 5-spurig fährt und der Stau ist da und man überlegt, man überlegt, okay, vielleicht noch schnell links rein. Ja, diese Umentscheidungen im Leben. Manchmal sind sie gut und manchmal sind sie schlecht. Manchmal brauchen sie so Bruchteil einer Sekunde und manchmal sind solche Entscheidungen langfristig. Und man braucht viel Zeit, bis man sich umentscheidet. Ich will euch den Bibelabschnitt lesen, der eben für diese Predigt die Grundlage ist. Jesus sagte, ein Mann hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir meinen Teil des Erbes. Er aber teilte ihnen das Vermögen zu. Nach kurzer Zeit packte der jüngere Sohn alles ein und zog fort in ein fernes Land. Dort verschleuderte er sein Erbe und lebte zügellos. Als er alles aufgebraucht hatte, kam in jenem Land eine gewaltige Hungersnot und er begann Mangel zu leiden. Er hängte sich an einen einheimischen Bürger. Der schickte ihn auf seine Felder, um die Schweine zu hüten. Er begehrte von dem zu essen, was die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater und ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er machte sich auf und ging zum Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und empfand Erbarmen und lief zu ihm und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum ging der eigentlich weg? Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, ja. Und deshalb erzählt Jesus auch nicht alles. Und er hat auch nicht erzählt, warum er weggegangen ist. Aber ich denke, wir können uns das vorstellen. Zumindest ein paar Gründe, warum er gegangen ist. Vielleicht erlebte er bei seinem Vater zu viel Einschränkung. Das ist ja so eine Sache, wenn man heranwächst. Und wenn man eben so dann mitkriegt, der Vater, die Mutter, die machen es immer so. Aber eigentlich ist das doch nur ein Teil. Eigentlich könnte man doch vielleicht ganz anders. Und erlebt das, wie es abläuft, eben als eine Einschränkung. Vielleicht hat er genug davon. Vielleicht war er aber auch ein Visionär. Einer, der vorandenkt, vorausdenkt. Und er dachte, ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Erlebnis. Ich will neue Optionen haben. Es gibt doch noch mehr als nur Deutschland auf der Welt. Vielleicht war sie ihm auch einfach langweilig. Immer dasselbe. Aufwachen, aufstehen, frühstücken, arbeiten, schlafen gehen und dasselbe wieder. Vielleicht hat er sich auch gestört, gefühlt an seinem komischen Bruder. Da ist so eine Sache mit den älteren Brüdern, die ja manchmal so sein können. Oder eben so. Manchmal auch so. Ja. Der andere, der einem vielleicht im Wege steht und dessen Schatten so groß ist, man den Eindruck hat. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ganz natürlich und normal, mein Vater wird älter und ich habe nun gerade nicht diese soziale Linie und ich kann gar nicht so eben mit kranken Menschen umgehen und sie pflegen und stundenlang auf die anderen sich eben einsetzen. Also am besten ist, ach, mein Bruder ist oder so der Ältere und der kann, ja, ich hau ab. Vielleicht. Oder vielleicht hatte er so eine Phase, in der er keine Lust mehr hatte zu arbeiten. Hat ihm einfach gestunken. Man kann doch so viel anderes im Leben machen. Am Geburtstag meiner Schwester saßen wir in einem Restaurant am Strand mit Blick auf den ganzen Tafelberg in Kapstadt und haben uns da ein gutes Essen einverleibt und dabei unterhalten und unter anderem mit einem gesprochen und der sagte, weißt du was, Arbeiten ist eigentlich immer überbewertet. Und dann hat er die Arbeit. Es gibt zu viel anders im Leben. Als er das so sagt, habe ich gedacht, gut, wir werden uns jetzt ein bisschen länger unterhalten. Und eben nachdem er eine ganze Weile geredet hat und wir eben Austausch gehabt haben, kamen wir auch dazu, dass er das auch von der ernsteren Seite etwas gesehen hat. Denn der gute Mann war schon 14 Monate lang arbeitslos. Also, es ging ihm schon ans Eingemachte. Noch keine 50 Jahre alt und war arbeitslos. Warum ging er weg? Warum verlassen Menschen die Gemeinde? Vielleicht eine von den Gründen. Warum hören Christen auf, in der Bibel zu lesen? Langeweile. Kenne ich doch schon. Habe ich schon 20 Mal durchgelesen. Die Geschichten kenne ich doch alle. Warum hast du aufgehört, das Gespräch mit dem Vater im Himmel zu führen? Vielleicht ähnliche Gründe? Der junge Mann zog ins Ausland. Prinzipiell ist nichts Verkehrtes damit. Ja, sogar sehr viel Gutes. Man kann sehr viel lernen, wenn man andere Länder, andere Sitten, andere Völker kennenlernt. Kommt vielleicht auch viel lieber wieder nach Hause zurück. Ich glaube, dass so manchem Deutschen, sage ich jetzt ganz pauschal, so manchem Deutschen es gut tun würde, mal 3-4 Länder in Afrika zu besuchen und dann zurückzukommen. Und ich glaube, bin davon überzeugt, dass eine viel größere Dankbarkeit im Herzen der Leute entstehen würde. Das Problem war nicht das Ausland, sondern das Problem war sein Denken und sein daraus resultierendes Verhalten. Denn er sorgte nicht vor. Es ist so wichtig, dass man vorsorgt. Wir haben unter anderem 2 Nächte in Vanderbilt Park verbracht und haben dort mit den Stadtmissionsleuten Heiko und Martin Stobwasser gesprochen und sie erzählten uns, dass der Abfall, der Müll nicht mehr abgeholt wird in ihrer Stadt. Ein paar hunderttausend, die da in Vanderbilt Park und Verinnerung zusammenleben. Er sagt da, die Müllautos, die gingen kaputt, die Tonnen so eingeladen haben. Und da hat keiner vorgesorgt. Und von den vielen, die es gab, ging immer wieder mehr kaputt. Die hatten für die ganze Stadt nur ein Müllauto. War keiner da, der dafür gesorgt hat. Oder die Straßen dort, gerade in Vanderbilt Park und Verinnerung. Dann entsteht so ein Loch auf der Straße. Und dann wird es eben größer. Hat mit Winter nichts zu tun. Aber eben mit dem vielen Befahren. Und keiner sorgt dafür, dass es mal wieder in Ordnung kommt. Wir sind an einer Stelle vor der Stadt. Auf dem Weg dahin haben wir die provinziale Grenze, also von einem Bundesland zum anderen Bundesland, überschritten. Und man hat sofort gemerkt, hier ist jetzt genau die Grenze zwischen diesen beiden Bundesländern. Denn die einen, die hatten vorgesorgt und die Straße war dann wieder gut. Aber vorher war es ganz schön mühsam. Er hat nicht vorgesorgt. Er verschleuderte das, was er hatte. Sein Erbe. Gott hat uns Verantwortung übertragen, um unsere Welt zu bebauen und zu bewahren, um Umgang zu pflegen mit unseren Ressourcen, mit unserem Körper, mit unserer Gesundheit, damit zu haushalten und nicht nur zu denken, ja, morgen ist es vorbei. Es heißt hier, er lebte zügellos. Was immer das bedeuten mag. Ohne Grenzen einzuhalten. So lebte er. Es kam aus seinem Denken heraus. Ich habe ja. Und dann kann ich jetzt machen, was ich will. Und im Ausland begann er Mangel zu leiden. Das hatte nicht nur mit seinem eigenen Leben zu tun, nein, sondern auch die Umstände. Ist natürlich doof gewesen, dass er gerade just in dem Ausland war, als da eben nach einer Weile eben diese Wirtschaftskrise kam. Dafür konnte er sicherlich nicht. Er hat den Konsum wahrscheinlich ganz schön angeheizt. In der Zeit. Aber da passten Dinge zusammen und wurden eben zu einem doppelten Negativen in seinem Leben. So ist es auch bis heute geblieben, dass der Einzelne und die Gesellschaft durchaus in einer Beziehung miteinander stehen. Und wenn der Einzelne sich einlässt auf Korruption, dann kann daraus eben in der ganzen Gesellschaft sich etwas entwickeln. Und leider, leider ist das in einzelnen Ländern in Afrika tatsächlich so passiert und passiert es so. Wenn sich Einzelne darauf eingelassen haben und dann schlägt es Wellen. Und genauso hat das Leben von Einzelnen und der Gemeinde etwas miteinander zu tun. Jeder Einzelne beeinflusst die Gemeinde. und eben umgekehrt. Und das Verhalten der Einzelnen prägt die Gemeinde, wie das Verhalten von Einzelnen eine Gesellschaft prägt. Und wie es manchmal dann auch dumm zusammenkommt, wie hier bei diesem Sohn. Als er nichts hatte, war es auch im Land vorbei. Manchmal ist es so, dass wir erst ins Nachdenken kommen, wenn wir Mangel leiden. Was ist denn nun wirklich Priorität? Und was ist denn wirklich die Hauptsache, an der wir uns festmachen? Wenn man 5000 Kilometer frei hat zu fahren, ist es ja egal, wo man hinfährt. Aber wenn man eben nach 100 Kilometer dann eben die alle weiteren Kilometer bezahlen muss, überlegt man sich, wie man fährt. Es kam die Wende. Durch seine persönliche Situation und eben durch die allgemeine Situation. Und es war ein Überlebensversuch, dass er sagte, ich hänge mich an irgendjemand ran, damit ich doch noch etwas kriege zum Leben. Und er landete bei den Schweinen. Er als Jude hatte wahrscheinlich bei seinem Vater zu Hause nie ein Schwein gesehen. Und jetzt hat er Schwein gehabt. Aber im negativen Sinne. Für ihn eine Erniedrigung. Unter seinem Niveau total. Das war das Einzige, was ihm blieb. In dieser Situation. Wir kennen den Spruch, Not lehrt beten. Vielleicht war das nötig für ihn, dass er an diesen Punkt kommt. Sicher nicht sofort. Aber wir lesen, er ging in sich. Super. Schon allein der Ausdruck gefällt mir. In sich gehen. Weiß ja nicht, welchen Weg er genommen hat, wo er angefangen hat, aber es ist schon ein interessanter Gedanke, in sich hineinzugehen, über sich selber nachzudenken und zu reflektieren. Er schaute sich im Innen an. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Viele, die im Mangel sind, suchen Sündenböcke. Die anderen, die Regierung, der Vorstand, die Investmentbanker, die anderen, aber er geht in sich. Er geht nicht zu den anderen. Er dachte an die Tagelöhner. Super. Weil er ehrlich mit sich selbst wurde. Weil ihm die Existenzgrundlage genommen worden war. Und er dachte an die, die nichts hatten als den Lohn des Tages. Und vielleicht hat er an dieser Stelle auch darüber nachgedacht, ob die denn noch alle in Arbeit waren. Denn er hatte ja dafür gesorgt, dass sein Vater um die Hälfte ärmer geworden war. Und vielleicht gar nicht mehr alle Arbeiter anstellen konnte. Er dachte an die anderen. Er erkannte sein Fehlverhalten. Super. Ich habe gesündigt. Also er sagt, ich habe gesündigt. Und er sagt, ich habe gesündigt. Er erkennt es. Er sagt nicht, mein Bruder hat gesündigt, der blöde Kerl. Mein Vater hatte so keine Ahnung. Die Umstände. Ich frage dich heute Morgen, wie ehrlich bist du zu dir selber? Wenn du an deine Situation denkst. Jesus erzählt mal eine andere Geschichte von einem Zöllner, der vor Gott steht und sagt, Gott, ich danke dir für alles, was du mir gibst und ich danke dir, ich bin so ein super Kerl. Hat er gesagt. Der Pharisäer hat es gesagt. Entschuldigung, hab mich versprochen. Der Pharisäer hat es gesagt. Ich bin so ein super Kerl. Ne? Was ich alles mache, was ich alles leiste, was ich alles kann, was ich alles arbeite. Wie sehr ich deine Gebote halte. Und der andere sagt, der Zöllner sagt, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Jesus sagt, der ist gerechtfertigt vom Tempel nach Hause gegangen. Und er ging zu seinem Vater. Super. Das war ein großer Schritt. Das vielleicht deshalb, weil er gesehen hat, es ist lebensnotwendig, um aus dieser Miserie, in der ich bin, herauszukommen. Es war mutig, dass er geht. Denn was hatte er gemacht, vor dem er ging? Vor dem er ging, hatte er seinen Vater für tot erklärt. Er hatte seinem Vater gesagt, gib mir dein Erbe. Gib mir mein Erbe. Nach dem Motto, alter Mann, du bist gestorben für mich. Jetzt kriege ich schon mal all das, was mir gehört. Er hatte ihn für tot erklärt. Und jetzt sagt er, ich gehe zurück. Ich weiß nicht, vielleicht hast du in deinem Leben auch Gott für tot erklärt. Vielleicht ganz bewusst. Vielleicht nicht so bewusst. Was hat er mir schon zu sagen? Was will er in meinem Leben hineinfuschen? Gott ist tot. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. Er ist gar nicht da. Menschen haben sich das ausgedacht. Vielleicht hast du in deinem Leben auch so gedacht. Gott ist tot. Aber er ist nicht tot. Und der Vater dieses Sohnes war auch noch am Leben. Und das ist vielleicht der Höhepunkt in der eben Geschichte. Der Vater. Der Vater, der nicht gestritten hatte um seine Lebensberechtigung. Der Vater, der nicht verweigert hat, dem Sohn das Erbe zu geben. Sondern der Freiheit gewährt hat, ohne zu klammern. Was heißt es dort vom Vater? Es heißt, der Vater sah ihn von ferne. Das heißt, er hat Ausschau gehalten nach dem Sohn. Er hat Hoffnung bewahrt und nicht aufgegeben. Und so sucht Jesus dich. Und so sucht Gott dich. Und er wartet. Er haut nicht mit dem Knüppel rein und sagt, ja, jetzt merke dich mal auf und jetzt merk mal, dass ich endlich da bin. Nein, aber er sieht dich. Auch wenn du noch im Ausland bist. Oder ob du ganz nah bist. Gott sieht dich. Der Vater hatte Erbarmen, als er ihn sah. Er hatte nicht Wut, hatte nicht Ärger. Er hat keinen Frust aufgestaut. Er hat nicht gesagt, jetzt zahle ich sie mein Heim. Gottes Liebe zu dir hat nicht aufgehört. Egal, wo du gewesen bist und wie weit weg du warst und bist. In Christus ist sie fest verankert. Und seine Liebe will dich erreichen durch seinen Heiligen Geist im Jetzt und heute. Der Vater rannte. Das macht man im Orient nicht. Das gehört nicht zur Kultur, dass die Männer rennen. Außer, wenn sie geklaut haben und abhauen. Aber das gehört in die Gesellschaft des Orientalen, des Vorderorientalen gar nicht hinein. Aber Jesus erzählt es, dass der Vater rannte. Jesu Arme sind weit offen für dich, wenn du zu ihm kommst und Leben und ewiges Leben willst, dass er dir gerne geben will. Und der Vater fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist ein Ausdruck der Zuneigung und Liebe und Nähe. Jesus sagt es nicht explizit in dieser Geschichte, aber er erzählt die Geschichte Leuten, die sich geärgert haben über das Nahesein von Jesu an den Menschen, von denen sie dachten, dass sie Abschaum waren. Und deshalb will ich heute einladen, wenn du dich entfernt hast von dem Vater im Himmel, wenn du deine Beziehung zu Jesus gelockert hast und sagst, eigentlich will ich gar nicht, dann möchte ich Mut machen dazu heute Morgen, dass du umentscheidest und die Nähe suchst und zum Vater gehst und ihn um die Offenbarung seiner Liebe bittest in dein Leben hinein. Denn so ist er, dieser liebende Vater. Unerwartet. Aber so ist er. Römer 3 heißt es an einer Stelle, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Zurück zu ihm. Seine Güte, die darauf wartet, dass du dein Leben vielleicht zum ersten Mal unter seine Herrschaft stellst und vielleicht wieder neu sagst, ich komme und danke dir für deine Liebe. Amen.